Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Töne und Temperamente, das wohltherapierte Klavier von und mit Claudia und Andreas Lutschewitz, dem Podcast mit Impulsen für klassische Musik, Lebenswege, Emotionen und Wahrnehmungen. Mit viel Klaviermusik begeben wir uns auf eine anregende und auch abwechslungsreiche Reise vorbei an menschlichem, humorvollem und ernstem. Wir bieten ein buntes Kaleidoskop rund um den Dreiklang Musik, Psychologie und Philosophie. Ja, und in den Shownotes verlinken wir passend zu jeder Folge einen Buch sowie einen CD-Tipp. Und jetzt Audio ab! Uff, ich habe in diesem Jahr unseren Podcast Töne und Temperamente leider sehr vernachlässigt. Es gab so viele spannende Projekte, dass ich meine Podcast-Ideen für 2026 immer wieder in die nächste Woche verschob. Und nun? Ach ja, wir sind am Ende der KW8. Also, über was möchte ich heute berichten? Da mich schon seit langer Zeit Karl Jaspers, also die Existenzphilosophie, begleitet und mich Rainer Maria Rilke, der von Jaspers nicht nur sehr geschätzt, sondern häufig als Lyriker der Existenzphilosophie verstanden wurde, ja, da dachte ich mir, verbinde ich mit diesem Podcast mal Rilke mit Musik und Existenzphilosophie. Doch keine Angst, ich versuche die Existenzphilosophie hier schmackhaft und verständlich mit einzuweben. Sie mögen sich vielleicht fragen, warum die Existenzphilosophen? Weil eben beide vom Sinn des Lebens sprechen und denken, also Rilke und die Existenzphilosophen. Und nun, weil zum Beispiel Rilkes Gedicht Herbsttag, das er 1902 schrieb und das eines seiner bekanntesten Gedichte ist, weil also dieses Gedicht mit dem Titel Herbsttag ein Meisterwerk der existenziellen Dichtung ist. Und Herbst wird zur Metapher für das menschliche Leben gedacht. Und das Gedicht beginnt mit den Worten Herr, es ist Zeit. Die Zeit ist also reif und auch begrenzt. Rilkes Gedichte thematisieren die Vergänglichkeit des Lebens und die Unausweichlichkeit des Wandels. Er fordert in diesem Gedicht eine radikale Hingabe an den Augenblick, eine Vollendung im Wissen um das Ende. Der Herbst als Jahreszeit der Ernte und des Rückzugs verdeutlicht nicht nur das Ende eines Lebensabschnitts, sondern auch den Beginn einer Phase der Reflexion und inneren Einkehr. Dieses Gedicht bleibt ein eindrucksvolles Beispiel für die Verbindung von Natur und Existenzphilosophie in der Lyrik. Es ist eine Einladung an den Lesenden, über die Vergänglichkeit des Lebens und die Bedeutung des Augenblicks nachzudenken und somit den eigenen Lebenszyklus zu reflektieren. Lesen Sie das Gedicht, es lohnt sich. Ich verlinke es in den Shownotes dieses Podcasts. Ja, und als Musik dachte ich an Leos Janáček. Denn er passt nach meinem Verständnis nicht nur sehr gut zu Rilke, sondern auch zu Jaspers und anderen Existenzphilosophen. Obgleich er vielleicht ein Komponist ist, der vielleicht dem einen oder der anderen Hörerin nicht so bekannt ist. Geboren ist Janáček 1854 in Tschechien und seine Werke zählen zu den markantesten Leistungen der Musik des 20. Jahrhunderts. Warum? Es heißt von ihm, je älter er wurde, desto progressiver und jugendlicher wurde seine Musik. Sie entsprang einem Menschen voller Kraft und Energie, der einige Schicksalsschläge in seinem Leben ertragen musste, wie zum Beispiel den frühen Tod seiner beiden Kinder und eine unglückliche Ehe. Leos Janáček war einer der bedeutendsten tschechischen Komponisten. Er war Musikpädagoge und er war Musikforscher und Schriftsteller. Seine kompositorischen Anfänge resultieren aus seiner Forschung zum mährischen Volkslied. Er engagierte sich aktiv im Musikleben seiner Heimatstadt, dirigierte verschiedene Chöre, verfasste Konzertrezensionen, schrieb Feuilletons, publizierte theoretische Schriften und rief 1884 eine Musikzeitschrift ins Leben. Und in diesem Podcast stellen wir, also Andreas und ich, sein Klavierwerk mit dem Namen Von der Straße vor. Das gemeinhin als Sonate bezeichnete Klavierwerk entstand im Herbst 1905 und hat ein bewegtes Schicksal, denn die Sonate entstand auf dem Höhepunkt der Unruhen zwischen der tschechisch- und deutschsprachigen Bevölkerung in Janáčeks Heimatstadt Brünn. Als Reaktion auf den gewaltsamen Tod eines tschechischen Arbeiters schrieb Janáček eine dreiteilige Komposition für Klavier mit dem ursprünglichen Titel Von der Straße am 1. Oktober 1905. Sein Werk bestand anfänglich aus drei Sätzen. Doch da Janáček unzufrieden war mit dem Werk, soll er noch vor der Uraufführung den dritten Satz im Kamin verbrannt haben. Und die anderen zwei Sätze soll er angeblich in Prag in die Moldau geworfen haben. Doch im Laufe der Jahre entschied Janáček schließlich, das Werk, zumindest die ersten beiden Sätze, doch noch verlegen zu lassen. Und so nahm es dann seinen musikalischen und hörbaren Lauf. Platzieren werde ich die beiden Sätze zwischen meinen Gedanken zu Rilkes Leben, seiner Liebe zur Musik, seinen Bezügen zur Existenzphilosophie und nach dem zweiten Satz zu Rilkes Bedeutung für die heutigen Zeiten. Also, lassen Sie sich überraschen, lehnen Sie sich zurück und genießen Sie unsere gemeinsame Zeit. René Karl Wilhelm Johann Josef Maria Rilke kam am 4. Dezember 1875 in Prag zur Welt. In einer Familie, die von gescheiterten Träumen und unausgesprochener Trauer geprägt war. Sein Vater, Josef Rilke, ein ehemaliger Offizier der österreichisch-ungarischen Armee, hatte seine Karriere als Eisenbahnbeamter beendet. Ein Abstieg, den er nie verwunden hat. Die Enttäuschung über das eigene Leben ließ er an seinem Sohn aus, den er mit strenger Disziplin und wenig Zuneigung erzog. Noch schwerwiegender war das Verhalten der Mutter, Sophie. Sie hatte 1874 eine Tochter verloren, die nur eine Woche alt geworden ist. Und als René geboren wurde, projizierte sie ihre Trauer auf ihn. Sie kleidete ihn in Mädchenkleider, nannte ihn Sophie und behandelte ihn wie ein Ersatz für das verlorene Kind. Mit 11 Jahren wurde René auf die Militärschule in St. Pölten geschickt, eine Erfahrung, die er als Hölle beschrieb. Die Gewalt unter den Kadetten, die strenge Hierarchie und die emotionale Kälte prägten seine Abneigung gegen Autorität und seine Sehnsucht nach Freiheit. In dieser Zeit begann er, Gedichte zu schreiben. Eine Flucht in eine Welt, die er selbst gestalten konnte. In seinem 21. Lebensjahr traf René in München die 36-jährige Lou Andreas Salomé, eine der faszinierendsten Frauen ihrer Zeit. Sie war Schriftstellerin, Psychoanalytikerin und hatte bereits enge Beziehungen zu Friedrich Nietzsche und Sigmund Freud gepflegt. Lou erkannte sofort Rilkes außergewöhnliches Talent und nahm sich seiner an. Sie wurde seine Geliebte, seine Mentorin und eine lebenslange Freundin. Sie war es auch, die René überzeugte, seinen Vornamen von René in Rainer Maria zu ändern. Ein Name, der besser zu seiner lyrischen, fast androgynen Aura passte. Sie führte ihn in die Philosophie ein, besonders in die Idee Nietzsches, dessen Konzept des Übermenschen Rainer Maria faszinierte. Doch während Nietzsche die Überwindung des Menschen nachdachte, suchte Rainer Maria die Vertiefung des Gefühls. Das Schönste ist, noch nicht zu wissen, was man wird, schrieb er einmal in einem Brief an Lou. Die beiden reisten durch Europa und Lou förderte Rainer Marias literarische Entwicklung, korrigierte seine Manuskripte und half ihm, seinen eigenen Stil zu finden. Doch die Beziehung war nicht ohne Spannung. Lou war eine unabhängige Frau, die sich nicht an traditionelle Rollenbilder hielt. Rainer Maria, der zeitlebens auch nach mütterlicher Geborgenheit suchte, fühlte sich mitunter unsicher. Die Beziehung begann schließlich zu bröckeln. Die Trennung war schmerzhaft, aber beide bewahrten eine tiefe Zuneigung und einen intensiven Briefwechsel. Eine Beziehung, die sich von leidenschaftlicher Liebe in eine geistige Partnerschaft verwandelt hatte. Rainer Maria traf schließlich die Bildhauerin Clara Westhoff, eine junge, leidenschaftliche Künstlerin, die ihn tief beeindruckte. Rainer Maria und Clara Westhoff heirateten, eine Entscheidung, die sowohl aus Liebe als auch aus dem Wunsch nach Stabilität geboren war. Clara war eine begabte Bildhauerin, eben ganz anders als die intellektuelle Lou. Doch die Ehe war von Anfang an schwierig. Rainer Maria, der zeitlebens nach absoluter Freiheit strebte, fühlte sich durch das bürgerliche Leben eingeengt. Dezember 1901 wurde Töchterchen Ruth geboren. Rainer Maria war gerührt, aber auch überfordert. Ein Kind ist eine neue Welt und ich weiß nicht, wie man in ihr lebt, schrieb er an Lou. Er liebte Ruth, aber er war kein klassischer Vater. Oft war er monatelang auf Reisen und Clara zog die Tochter weitestgehend alleine groß. 1902 reiste Rainer Maria nach Paris, um eine Monographie über Auguste Rodin zu schreiben, eine Reise, die sein Leben verändern sollte. Clara blieb mit Ruth in Worpswede. Die Trennung war unausgesprochen, aber endgültig. Rilke und Clara blieben freundschaftlich verbunden, doch er sah seine Tochter nur selten. Ruth wuchs also ohne ihren Vater auf, was ihn zeitlebens mit Schuldgefühlen erfüllte. Als Rainer Maria in Paris ankam, also zu Rodin wollte, war die Stadt ein Schock für ihn. Paris ist eine riesige Werkstatt, in der alles zerschlagen und neu zusammengesetzt wird, schrieb er an Clara. Die Großstadt, das Tempo, die Armut und die Einsamkeit überwältigten ihn. Paris ist laut, kalt, anonym. Doch Paris war auch der Ort, an dem Rainer Maria lernte, die Welt neu zu sehen. Rodin, der unermüdlich an seinen Skulpturen arbeitete, wurde einer seiner großen Vorbilder. Arbeiten, immer arbeiten, war Rodins Rat, natürlich auf Französisch, travailler, toujours travailler. Und Rainer Maria folgte ihm, arbeiten als Existenzform. Er lernte nun, die Dinge nicht nur zu fühlen, sondern auch zu beobachten. Rainer Marias Leben war Bewegung. Prag, München, Russland, Paris, Italien, Spanien, die Schweiz, ja sein Leben war eine einzige Reise. Nicht nur geografisch, sondern auch geistig. Er war fast nie dauerhaft zu Hause. Vielleicht war seine Heimat nur eines, die Sprache. Er suchte Orte auf, die ihm halfen, seine Fragen zu vertiefen. So reiste er zum Beispiel nach Russland, damals noch mit Lou, und besuchte Moskau und St. Petersburg. Die Begegnung mit der russischen Mystik und der orthodoxen Kunst prägte sein Verständnis von Spiritualität. In Russland lernt man, dass die Seele größer ist als der Himmel, schrieb er dazu. Er reiste nach und lebte auch in Paris. Die Jahre bei Rodin, die Armut, die Einsamkeit, Paris wurde für ihn zur Schule des Sehens. Und er reiste und lebte auch in Spanien, Italien, Wien, München und auch in der Schweiz, wo er seine letzten Jahre verbrachte. Nach dem Ersten Weltkrieg, der Rainer Maria tief erschütterte, zog er sich in die Schweiz zurück. Und er realisierte dort eine intensive künstlerische Produktivität. Rainer Maria litt an Leukämie. Doch selbst im Angesicht des Todes schrieb er über die Schönheit des Lebens. Sein letzter Brief an einen Freund endet mit den Worten: Ich bin bereit. Am 29. Dezember 1926 starb Rainer Maria Rilke in einem Sanatorium bei Montreux. Doch wer, oder anders gefragt, wie war Rainer Maria Rilke? Ich nehme Rilke durch seine Gedichte und diverse Biografien als empfindsamen, fast schmerzhaft offenen Menschen wahr. Er war scheu, oft unsicher, zugleich von einem ungeheuren inneren Anspruch getrieben. Er hatte Angst vor Nähe und suchte sie doch. Er liebte Frauen, aber vielleicht noch mehr liebte er die Distanz, die seine Dichtung nährte. Um es nur mit einigen Worten zusammenzufassen, Rilke war hochsensibel, existenziell wach, beziehungsfähig, aber bindungsscheu, melancholisch, aber nicht resignativ, zutiefst wandlungsbereit. Er war kein Kämpfer wie Sartre zum Beispiel, kein systemischer Denker wie Jaspers, kein radikaler Analytiker des Seins wie Heidegger, und doch lebte er existenzieller als viele Philosophen der Existenzphilosophie. Sein ganzes Werk kreist um eine Frage: Wie kann der Mensch das Dasein bejahen, selbst im Angesicht des Todes? Und was bewegte Rilke? Nach meinem Verständnis eine einzige brennende Frage: Wie kann man leben, wirklich leben, angesichts von Einsamkeit, Vergänglichkeit und Tod? Seine Antwort war Dichtung, und vielleicht ist das sein existenziellster Gedanke, dass wir hier sind, um zu sagen, nicht um zu besitzen, nicht um zu herrschen, nicht einmal um zu verstehen, sondern um zu verwandeln. Rainer Maria Rilke verkörpert für mich Bewusstsein der Endlichkeit, Erfahrung der Einsamkeit, Annahme der Angst und Bejahung trotz Vergänglichkeit. Hören Sie im Folgenden den ersten Satz Janáčeks Klaviersonate von der Straße mit dem Titel Die Ahnung. Rainer Maria Rilke war kein Dichter des äußeren Geschehens, sondern des inneren Bebens. Seine Persönlichkeit war von einer außergewöhnlichen Sensibilität geprägt. Er war weder robust noch kämpferisch noch sonderlich empfänglich, tastend, lauschend. Sein Leben zeigte ein Muster: Nähe suchen und sich entziehen, Bindung wünschen und Freiheit brauchen, Intensität erfahren und sie in Sprache verwandeln. Er war kein Mann der Tat, sondern der Wahrnehmung. Doch gerade diese radikale Wahrnehmungsfähigkeit machte ihn existenziell. Man könnte ihn psychologisch als hochsensibel, introvertiert, stark intuitiven Menschen beschreiben, mit einem ausgeprägten Bedürfnis nach innerer Kohärenz. Alltägliche Anforderungen überforderten ihn schnell. Viel schneller als geistige Herausforderungen. Und er liebte auch die Musik. Besonders Mozart und später auch zeitgenössische Komponisten. Musik war ihm die reinste Form von Transparenz. Er schrieb einmal, Musik sei wie eine zweite unsichtbare Welt, die sich über die sichtbare legt. In der Musik geschieht, was er poetisch sucht: Verwandlung von Zeit in Raum, von Schmerz in Klang. Er bewunderte die Fähigkeit der Musik. Das heißt, ohne Begriffe ins Innere zu dringen. Vielleicht war seine Lyrik der Versuch, mit Worten das zu erreichen, was Musik selbstverständlich vermag. Für Rilke war Musik keine bloße Kunstform neben anderen, sie war das Urbild dessen, was Dichtung werden sollte. Wenn man seine Briefe liest, spürt man, Musik war für ihn die reinste Form von Transzendenz, weil sie ohne Begriff auskommt. Sie erklärt nichts und trifft doch ins Zentrum. Und gerade Mozart erschien ihm als eine fast übermenschliche Leichtigkeit. Schmerz, der sich nicht beschwert. Tiefe, die nicht schwer wird. Mozarts Musik war für Rilke durchlässig. Sie ließ das Unsichtbare hindurchscheinen. Später beschäftigte er sich auch mit Ludwig van Beethoven, dessen Musik existenzieller, kämpferischer, schicksalhafter ist. Beethoven verkörpert jene Spannung, die auch Rilke kannte, das Ringen des Individuums mit der Welt. Und in späteren Zeiten nahm er die Musik von Richard Wagner wahr, mit Faszination, aber auch mit Distanz. Wagners Pathos war ihm mitunter zu schwer, zu sehr auf Wirkung angelegt. Rilke suchte nicht Überwältigung, sondern innere Verwandlung. Musik konnte für ihn Zeit verwandeln. Ein Ton entsteht, vergeht und bleibt doch im Inneren gegenwärtig. Musik ist das sinnlich erfahrene Bild von Vergänglichkeit und Dauer zugleich. Und genau hier berührt Rilke existenzphilosophische Fragen. Denn seine Gedichte, seine Prosa kreisen um die zentralen Fragen der Existenzphilosophie. Was bedeutet es, in einer Welt zu leben, die keine festen Antworten mehr bietet? Wie kann der Mensch in Angesicht von Tod, Einsamkeit und Sinnverlust noch Schönheit und Wahrheit finden? Rilke selbst schrieb in Briefen an den jungen Dichter, wir haben keine Antworten, nur Fragen, die uns tragen. Die Existenzphilosophie, vertreten durch Denker wie Søren Kierkegaard, Martin Heidegger, Karl Jaspers, Jean-Paul Sartre und ein bisschen auch wie Albert Camus, obwohl er sich nie als Existenzphilosoph bezeichnete, stellen den einzelnen Menschen in den Mittelpunkt. Nicht als rationales Wesen, sondern als ein Geschöpf, das sich in Grenzsituationen, so Jaspers, also Tod, Leid, Schuld, Schmerz, selbst erfährt. Rilke war kein Philosoph im akademischen Sinne, doch seine Dichtung ist eine poetische Existenzphilosophie. Sie zeigt, wie der Mensch und sein Leben im Angesicht des Nichts dennoch Sinn stiftet. Für Rilke war Existenz kein statischer Zustand, sondern ein Prozess des Werdens. Ich lebe mein Leben in wachsenden Ringen. Dieses Gedicht aus dem Jahr 1905 fasst sein Verständnis zusammen. Das Leben ist keine gerade Linie, sondern eine Spirale, in der sich der Mensch immer wieder neu erfindet. Ich kreise um Gott, um den uralten Turm, und ich kreise Jahrtausende lang, und ich weiß noch nicht, bin ich Falke, ein Sturm oder ein großer Gesang. So Rilke in seinem Gedicht »Ich lebe mein Leben in wachsenden Ringen«. Transzendenz war für Rilke kein jenseitiges Reich, sondern eine Dimension, die im irdischen Selbst erscheint, in der Schönheit einer Rose, in der Stille der Natur, im Schmerz der Liebe. Das Schönste ist doch, unter der Erde zu schlafen, schreibt Rilke, nicht als Verherrlichung des Todes, sondern als Hinweis darauf, dass das Ewige im Vergänglichen wohnt. So wurde Rilkes Werk zu einem zentralen Bezugpunkt für die Existenzphilosophie des 20. Jahrhunderts. Denn sein Werk handelt eben von den menschlichen Grenzsituationen: Tod, Leid, Einsamkeit, Zufall, die Suche nach Sinn. Karl Jaspers las Rilke nicht als Systemdenker, sondern als Grenzgänger. Für Jaspers sind Grenzsituationen die Momente, in denen der Mensch sich selbst begegnet. Das sind keine Probleme, die man lösen kann. Sie sind Bedingungen unseres Daseins. Rilkes Werk ist durchzogen von genau diesen Erfahrungen. So in seinem Gedicht »Der Panther«, das von Gefangenschaft erzählt. Oder eben in seinem Gedicht »Herbsttage«, das Veränderung und Abschied beschreibt. Jaspers und Rilke sehen den Menschen als kein sicheres Wesen. Er steht für sie am Rand. Doch genau hier trennen sich dann auch ihre Wege. Denn Jaspers denkt in Begriffen und Rilke denkt in Bildern. Ich könnte mir vorstellen, dass Jaspers für Rilke zu distanziert war. Denn für Jaspers wurde der Mensch Existenz durch bewusste Entscheidungen im Angesicht der menschlichen Grenzen. Und für Rilke wurde der Mensch, er selbst, durch geduldige innere Reifung. Jaspers Existenz ist folglich aktiv, in ständiger Bewegung, Anpassung, Reaktion und Handlung. Rilkes Existenz ist wachsend und sich dadurch stetig verändernd. Hören Sie im Folgenden den zweiten Satz Janáčeks Klaviersonate von der Straße mit dem Titel »Der Tod«.
Thank you.
Doch warum berührt Rilke uns heute noch? Rainer Maria Rilke war mehr als ein Dichter. Er war ein Suchender, ein Zweifler und ein Visionär. Seine Werke sind keine bloßen Gedichte, sondern existenzielle Dokumente, die uns lehren, das Leben in all seiner Widersprüchlichkeit zu umarmen. Man muss das Leben nicht verstehen, man muss es leben, schreibt Rilke. Vielleicht ist das sein größtes Vermächtnis. Rilkes Leben war geprägt von Einsamkeit, Sehnsucht und der unermüdlichen Suche nach dem Unaussprechlichen. Doch gerade darin liegt seine Aktualität. In einer Welt, die oft nach schnellen Antworten verlangt, erinnert uns Rilke daran, dass die wichtigsten Fragen offen bleiben müssen. Rilkes Werk ist eine Antwort auf die Krise der Moderne, so mein Verständnis. In einer Welt, in der Gott tot ist, so Friedrich Nietzsche, und die wissenschaftlich keine letzten Antworten gibt, zeigt Rilke, wie der Mensch dennoch Sinn finden kann. Nicht durch Dogmen, sondern durch das Offene, durch das Offensein. Seine Gedichte sind keine Trostpflaster, sondern Werkzeuge des Sehens. So könnte es vielleicht Martin Heidegger jetzt sagen. Rainer Maria Rilke war kein Philosoph, aber seine Dichtung ist Philosophie in Versen. Er zeigt, dass Existenz nicht etwas ist, was wir haben, sondern etwas, was wir leben. In Fragen, in Zweifeln, in der Hingabe an das Unerklärliche. Er schrieb, ich lebe mein Leben in wachsenden Ringen. Dieses Bild der Spirale, des immerwährenden Werdens, ist vielleicht das beste Symbol für sein Werk. Es gibt keine endgültigen Antworten, nur das Weitergehen und manchmal im Glücksfall das Aufscheinen des Unerwarteten. Wo kam Rilke her? Wo ging Rilke hin? Er kam aus Prag, aus einem zerrissenen Elternhaus, aus einer untergehenden Monarchie. Er ging durch Europa, Russland, Deutschland, Frankreich, Italien, in die Schweiz. Und er endete 1926 in einem Sanatorium in der Schweiz. Leise. Zurückgezogen. Aber existenziell ging er weiter. Er ging in Sprache. Das war eine Folge von Töne und Temperamente, das wohltherapierte Klavier. Danke, dass Sie sich zugeschaltet und bis hierhin gelauscht haben. Schön wäre es, wenn Sie diesen Podcast bewerten und abonnieren, denn damit erhöhen Sie seine Reichweite und das wiederum würde uns sehr helfen, denn dann werden wir mehr gehört. Und wenn Sie dazu keine Lust oder Zeit haben, dann ist das auch in Ordnung. A bientôt!